Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Freunde, liebe Geschwister. Ich freue mich sehr, wieder in Overath zu sein. Ich bin schon seit Freitag hier und wir haben schon gute Gemeinschaft haben dürfen. Und es ist schön, dass Christen miteinander verbunden sind. Durch den Herrn Jesus Christus und auch, weil man sich, wenn man sich kennt, eben als Familie Gottes zusammenkommen darf. Ich habe liebe Grüße aus der christlichen Gemeinde Marlow. Das ist ein Ort im Süden von Berlin, wo ich mich mit Geschwistern, wenn ich in Berlin bin, treffen darf und auch Gemeinschaft, so wie ihr hier haben darf. Wir sind also verbunden und ganz liebe Grüße. Wir haben ein wunderbares Vorrecht. Wir haben Gottes Wort. Das ist ein so großes Vorrecht, dass wir eigentlich mit großer Bewegung das Wort öffnen sollten und darauf hören sollten, es lesen sollten. Und wir haben schon viele Bibelverse lesen dürfen aus dem Alten Testament, wie der Herr Jesus Christus angekündigt worden ist. Und das ist so wunderbar zu lesen, wie Gott einen wunderbaren Rettungsplan für uns hat. Und der Jesus Christus wurde geboren. In der Adventszeit denkt man daran, dass das bald kommen soll, obwohl es ja bereits geschehen ist. Und später ist der Herr Jesus an einem Kreuz gestorben. Und in der Zwischenzeit hat er einen Satz gesagt. Und den würde ich gerne mit uns gemeinsam heute betrachten oder soweit das in dieser Zeit möglich ist. Weil wenn man über den Herrn Jesus nachdenkt, dann kann man sich unendlich mit ihm beschäftigen. Aber soweit das eben möglich ist in dieser Zeit, die wir haben, würde ich gerne über einen Vers nachdenken aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 12. Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 12. Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ist das nicht eine wunderbare Aussage, die so viel umfasst? Ich möchte uns einladen, dass wir darüber, über die Aussage, aber genauer gesagt über den, der diese Aussage gemacht hat, nachdenken. Es ist schön, dass wir heute hier über Gottes Wort nachdenken möchten. Und was bedeutet Advent für uns, für dich, für sie? Für viele bedeutet es Stress. In der Adventszeit gibt es bereits viele Weihnachtsfeiern, Weihnachtsmärkte, man kauft Weihnachtsgeschenke und viele haben da ganz, ganz viel zu tun. Und ganz interessant, den Menschen ist es offensichtlich wichtig, eben auch diese Adventssonntage, die so von Menschen genannt worden sind, zu feiern irgendwie. Auch wenn man dabei gar nicht so viel an den Herrn Jesus denkt. Wir waren in Berlin und Umgebung mit anderen Christen auf Weihnachtsmärkten. Vielleicht sagt ihr, ja, das machen viele hier. Aber wir durften auf zwei Weihnachtsmärkten, einmal in Potsdam, einmal im Osten von Berlin, einen Büchertisch haben, wo wir die christliche Botschaft auf diesem Weihnachtsmarkt weitergeben durften. Und ich werde auch noch einiges davon erzählen, weil das sehr interessant ist, wie Menschen so denken. Und dort haben, wenn wir Menschen eine Bibel geschenkt haben oder ein Buch weitergegeben haben oder ein Gespräch beendet hatten, dann haben die Menschen uns immer noch einen schönen ersten oder zweiten Advent gewünscht. Man hat gemerkt, dass sie zumindest vor unserem Gespräch gar nicht so mit dem Herrn Jesus beschäftigt waren. Aber einen schönen ersten Advent. Die Adventszeit und Weihnachtszeit in dunkler Umgebung wird mit Lichtern eine gemütliche Umgebung erzeugt, um eigentlich, sagt man ja so, an die Ankunft, an die Geburt von dem zu denken, der etwa 30 Jahre nach seiner Geburt sagen konnte, was wir betrachten, ich bin das Licht der Welt. Also man macht kleine Lichtlein an, um an den zu denken, wenn man das noch tut, der sagen konnte, ich bin das Licht der Welt. In der ehemaligen DDR hat ein Christ richtig erkannt, wo das wahre Licht zu finden ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von einer Wahl in der DDR gehört habt. Dort gab es immer sehr, sehr hohe Wahlbeteiligung und auch Wahlerfolge. 99,8% haben eben für den Wahlvorschlag gestimmt. Und das war so, der Wahlzettel war so vorbereitet mit dem Wahlvorschlag und man musste dann quasi nur noch diesen Wahlvorschlag zustimmen und in eine Wahlurne stecken. Es gab eine Wahlkabine, wo man das geheim machen konnte, aber wie man mir gesagt hat, gehört es zum guten Ton, dass man eben den Zettel nimmt und ihn sichtbar öffentlich in die Wahlurne wirft. Ein Christ, der hat diesen Zettel mitgenommen, ist in die Wahlkabine gegangen, hat diesen Wahlvorschlag durchgestrichen und unten drunter geschrieben, ich wähle Jesus und sein Licht, alles andere hilft ja nicht. Und dieser Christ, das hat mir ein Christ aus der DDR erzählt von jemand, der diesen Christen kannte, der hatte dann noch die Möglichkeit bei der Stasi auch nochmal über den Herrn Jesus zu sprechen, weil die ihn natürlich gleich mitgenommen haben und ihn verhört haben. Es gibt ein Lied, habe ich herausgefunden, das heißt »Suche Jesus und sein Licht«, von Jakob Gabriel Wolf geschrieben. Und vielleicht hat dieser Bruder, dieser Christ, daher diese Idee gehabt. Ich wähle Jesus und sein Licht, alles andere hilft ja nicht. Suche Jesus und sein Licht. Jesus Christus ist der eine, der uns in dieser Welt nicht hinter das Licht führt, sondern er ist das Licht. Und es ist gut, wenn wir jetzt betrachten können, wie dieses einzigartige und wahre Licht des Lebens auch unser Leben erleuchtet hat, dass wir dafür dankbar sind und wie wir auch weiter dieses Licht des Lebens haben können. Oder neu zum ersten Mal. Der Herr Jesus spricht in diesem Vers über sich, damit Menschen verstehen dürfen, wer er ist. Und diese Aussage ist ein besonderes, wunderbares, mächtiges Wort in einer ganz speziellen Situation. Und darum möchte ich gerne mit euch den Kontext, nennt man das, den Zusammenhang dieser Aussage, also was vorher geschah, vor dieser Aussage und was hinterher passiert ist, mit uns betrachten. Johannes 7 spricht von einem besonderen Fest der Juden, dem Laubhüttenfest. Und dass der Herr Jesus dorthin gegangen war. Und das Laubhüttenfest, das wird im Alten Testament beschrieben. Und ich lese uns da zum Verständnis einige Verse aus 3. Mose, Kapitel 23, Verse 39 bis 43, die das auch in wunderbarer Weise erklären. 3. Mose 23, 39 bis 43. Doch am 15. Tag des 17. Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingesammelt habt, sollt ihr das Fest des Herrn feiern 7 Tage. Am ersten Tag soll Ruhe sein und am 8. Tag soll Ruhe sein. Und ihr sollt euch am ersten Tag Frucht von schönen Bäumen nehmen, Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen und von Bachweiden und sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, freuen 7 Tage. Und ihr sollt es 7 Tage im Jahr als Fest dem Herrn feiern, eine ewige Satzung bei euren Geschlechtern. Im 7. Monat sollt ihr es feiern. In Laubhütten sollt ihr wohnen 7 Tage. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Geschlechter wissen, dass ich die Kinder Israel in Laubhütten habe wohnen lassen, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich bin der Herr, euer Gott. Es ging also bei diesem Laubhüttenfest darum, daran zu denken, dass Gott die Kinder Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Sie waren dort in Ägypten in Sklaverei und sie sollten in die Freiheit kommen. Und darum geht es ja auch bei der Botschaft von Jesus Christus, dass wir aus der Sklaverei in die Freiheit geführt werden. Aus der Sklaverei der Freiheit, aus der Sklaverei der Sünde in die Freiheit, die nur Jesus schenken kann. Und es war ein besonderes Fest für die Juden und es gibt Quellen, die nicht in der Bibel stehen, aber die uns berichten, wie das Fest damals abgelaufen ist. Und wir wissen aus diesen Quellen, dass damals Lichter angezündet wurden, die die ganze Umgebung erhellten. Und die Dochte von diesen Lichtern, damals gab es noch keine Hightech-Lampen wie LEDs und andere Strahler, die man heute hat, die wurden aus den abgelegten Kleidungsstücken der Priester hergestellt. Und nach so einem Fest, also wo Lampen im Tempel die gesamte Umgebung erhellten, soweit das damals eben möglich war, da macht der Herr Jesus diese wunderbare Aussage über sich: Ich bin das Licht der Welt. Ganz interessant, oder? Also Menschen zünden sich Lichter an und der Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Heute zündet man überall, zumindest in der westlichen Welt oder in Deutschland, Kerzen oder Lichter an, um eigentlich, weil oftmals geht es ja nur um Geschenke und das größte Geschenk vergisst man, um eigentlich daran zu denken, dass der Herr gekommen ist, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Im Johannesevangelium Kapitel 7, Vers 37, da heißt es, an dem letzten, dem großen Tag des Festes, also des Laubhüttenfestes, aber stand Jesus da und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Auch ganz interessant. Es gab bei den Juden eine Zeremonie und an den ersten 7 Tagen vom Laubhüttenfest wurde Wasser vom Teich Siloa geholt und in ein Becken am Altar gegossen. Und was sagte Herr Jesus? Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Also er geht von diesen Symbolen weg und lädt die Menschen zu sich hin ein. Menschen haben Traditionen, die der Herr Jesus aufgreift, um zu zeigen, dass nur er die wahren Bedürfnisse der Menschen, zum Beispiel Sehnsucht nach Wasser und Licht, wahrhaftig stillen kann. Dann sprach der Herr Jesus mit den Juden und es gab verschiedene Meinungen über ihn. Und danach wird in der Bibel in Kapitel 8 berichtet, also unserem Kapitel, also der Vers 12 steht in Kapitel 8, dass der Herr Jesus zum Ölberg ging und dann früh morgens in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er lehrte sie. Und dann war eine Frau beim Ehebruch ergriffen worden. Und die Pharisäer, die damalige religiöse Obrigkeit, die wollten den Herrn Jesus versuchen. Sie haben ihn nicht angenommen, sondern sie haben ihn immer wieder versucht und herausgefordert. Und Sie wollten ihn versuchen. Es war klar, die Frau war schuldig des Ehebruches und die damalige Strafe für Ehebruch war die Steinigung. Und die Pharisäer fragten jetzt den Herrn Jesus, was sie mit der Frau tun sollen. Und im Johannes Kapitel 8, Vers 7 heißt es dann, als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf, also der Herr Jesus, und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe zuerst einen Stein auf sie. Eine absolut gerechte Aussage und der Versuchungsversuch, mit dem die Pharisäer den Herrn Jesus versuchen wollten, war damit erledigt, denn sie sind alle so nach und nach weggegangen. Und dann heißt es im Vers 10 und 11, Kapitel 8 vom Johannesevangelium, als Jesus sich aber aufgerichtet hatte und außer der Frau niemand sah, sprach er zu ihr, Frau, wo sind sie, deine Verkläger? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Absolute Gnade. Und die Frau wurde eingeladen, nun im Licht vom Herrn Jesus zu leben, auch wenn es nicht so gesagt worden ist. Dann eben unser Vers, wo der Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und Licht ist natürlich ein Bild, das wir sehr gut verstehen. Und in Kapitel 8 ist der Herr Jesus weiter im Gespräch mit Juden nach unserem Vers. Und am Ende wollen sie ihn steinigen, also die Todesstrafe vollstrecken, weil sie seine Botschaft verstanden haben, aber ihn nicht als den, der er ist, akzeptieren wollten. Der Jesus hat also, nun kommen wir zu unserem Vers, aber dieser Zusammenhang, finde ich, ist sehr, sehr wichtig, das zu verstehen, in welche Situation hinein der Herr diese Worte gesagt hat. Und er sagt, ich bin das Licht der Welt. Zunächst, ich bin. Das ist eine sehr gewaltige Aussage. Wisst ihr, was der Herr Jesus damit sagt? Ich bin Gott. Die Bibel spricht von dem Herrn Jesus als Gottes Sohn, aber die Bibel sagt auch, dass Jesus, der Herr Jesus Gott ist. Und das sagt der Herr Jesus hiermit. Es gibt noch weitere Worte, wo der Jesus sagt, ich bin, und hier eben das Licht der Welt. Eine Erklärung, warum diese Worte ich bin so viel bedeuten. Gott hat Mose beauftragt, die Kinder Israel aus Ägypten herauszuführen. Davon haben wir schon gehört, dass Gott eben die Kinder Israel aus Ägypten herausgeführt hat und er beauftragt Mose. Und davon können wir im zweiten Buch Mose Kapitel 3 und als Erklärung lese ich gleich die Verse 8 bis 15 lesen. Und ich bin herabgekommen, sagt Gott, über das Volk, um es aus der Hand der Ägypter zu erretten und aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter und der Hethiter und der Amoriter und der Perisiter und der Heviter und der Jebusiter. Und nun siehe, das Schreien der Kinder Israel ist vor mich gekommen. Und ich habe auch den Druck gesehen, womit die Ägypter sie drücken. Und nun geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israel aus Ägypten herausführst. Und Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israel aus Ägypten herausführen sollte? Und er sprach, weil ich mit dir sein werde und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr auf diesem Berg Gott dienen. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen spreche, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie zu mir sagen werden, was ist dein Name, was soll ich zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israel sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig und das ist mein Gedächtnis von Geschlecht zu Geschlecht. Vers 13, ich bin, der ich bin. Zweimal derselbe starke Ausdruck im Hebräischen. Der bedeutet, ich bin, es werde oder es ist geschehen. Und der kommt zum Beispiel auch im ersten Buch Mose in der Schöpfung vor. Zum Beispiel 1. Mose 1 in den Versen 2 und 3. Und die Erde war wüst und leer. War, da steht auch dieses hebräische Wort. Und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Da ist dieser starke hebräische Ausdruck. Also Gott einfach sagt einfach, ich bin da. Ich bin da. Und das ist ganz interessant. Es gibt ja heute Überlegungen, dass wir einfach zufällig entstanden sind. Aber Gott hat uns geschaffen und Gott ist da. Ob wir daran glauben oder nicht, ist eine Tatsache. Und wenn der Herr Jesus also die Worte verwendet, ich bin, dann greift er diese Begebenheit auf und sagt damit sehr deutlich, ich bin Gott. Wahrer Gott, wahrer Mensch ist der Herr Jesus auf der Erde. Das haben die Juden auch verstanden, als sie ihn steinigen wollten. Denn im Johannesevangelium Kapitel 8, da heißt es in den Versen 56 bis 59, als der Jesus im Gespräch mit den Juden war, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Ehe Abraham wurde, hat der Jesus gesagt, bin ich. Im Griechischen steht dort auch, ich bin, also die gleichen Worte. Damit hat der Jesus deutlich gemacht, ich war bereits vor Abraham, das haben die Juden verstanden und wollten ihn deshalb töten, anstatt ihn anzunehmen und ihn anzubeten. Der Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Im Johannesevangelium Kapitel 1, da heißt es in den Versen 4, 5 und 9, die ich mit uns lesen möchte, Vers 4, in ihm war Leben, in dem Herrn Jesus, und das Leben war das Licht der Menschen. Vers 5, und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Vers 9, das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Gott ist Licht. Im ersten Johannesbrief heißt es im Kapitel 1, Vers 5, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Bevor Gott Lichter schuf, schuf Gott das Licht, wie wir schon gelesen haben, 1. Mose Kapitel 1, ich lese mal die Verse 3 bis 5. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Und dann in den Versen 14 und 15. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden, und sie seien als zur Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Vers 15, und sie sollen seien zu Lichtern an der Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten. Und es wurde so. Also das Licht schuf Gott zuerst, finde ich auch sehr interessant. Und Licht gibt uns überhaupt die Möglichkeit erst, dass wir sehen können. Wir brauchen Licht. Manchmal nimmt man eine Taschenlampe mit, wenn es irgendwo dunkel ist, um wenigstens halbwegs in der Dunkelheit den Weg zu finden. Aber manche Menschen, die verzichten auch auf Licht. Haben wir gerade erst gestern gesehen, als wir hier auf dem Weg in das Gemeindehaus waren, wo die Kinder schon mal schön sich vorbereitet haben auf den 24. Da ist ein Auto komplett ohne Licht in der Dunkelheit gefahren. Und das ist natürlich sehr gefährlich und man muss nur einen Lichtschalter anschalten. Der Jesus ist das Licht der Welt, aber leider schauen Menschen nicht, oft nicht auf den Herrn Jesus. Wir brauchen Licht, zum Beispiel wie Brot. Licht ist ja ein Bild. Und in 5. Buch Mose heißt es über das Brot, das wir eben brauchen zum Essen, in einer weiteren Weise, 5. Mose 8, Vers 3, da spricht Gott, und er demütigte dich und ließ dich hungern, und er speiste dich mit dem Mann, mit dem Manna, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dir kundzutun, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. So gilt es auch für das Licht im übertragenen Sinn. Ich sprach vom Weihnachtsmarkt in Potsdam und es war interessant, in diesem Jahr haben viele Menschen sich eine Bibel schenken lassen, um in Gottes Wort zu lesen, haben andere Bücher mitgenommen und wir hatten viele Gespräche. Aber manchmal, wir haben die Bücher kostenlos weitergegeben. Ich habe immer gesagt, kostenlos, aber nicht umsonst. Also sie muss nichts bezahlen, aber es ist nicht umsonst für ihr Leben, wenn sie sich mit Gottes Wort beschäftigen. Ja? Und die Schwestern der Gemeinde, die haben, wie sicherlich auch bei euch, ganz viel gebacken. Und wir haben immer eine große Keksdose dort gehabt und die Menschen durften sich dann einen Keks auch gerne hinausnehmen. Schon mal zur Stärkung, bevor sie sich dann etwas zum Lesen von diesem Büchertisch ausgesucht haben. Und wisst ihr, was passiert ist? Als manche Menschen dann verstanden haben, dass wir dort nur, in Anführungsstrichen, nur christliche Sachen haben, da haben sie gesagt, uns reicht ein Keks. Ich war dann so oft so traurig. Also die Kekse waren ja zum Essen da, aber doch nicht nur. Der Mensch lebt nicht nur von Keksen. Ja? Die dunkle Jahreszeit, der Jesus sagt ja, ich bin das Licht der Welt, führt zum Beispiel in Deutschland oft zu Depressionen. Viele Menschen sind traurig. Man denkt im November oft an den Tod. Am Sonntag vor 3 Wochen bin ich nach einem Gemeindedienst nach Hause gefahren, an einem Friedhof vorbei. Also dieser Sonntag wird Totensonntag oder auch Ewigkeitssonntag genannt. Totensonntag beschreibt das sehr direkt und so war der Name, denke ich, lange, so kannte ich ihn. Ewigkeitssonntag klingt natürlich etwas hoffnungsvoller, aber nur, wenn man eine Ewigkeit bei Gott vor sich hat, weil man weiß, der Herr Jesus ist mein Erretter, mein Herr geworden. Da habe ich eben viele Autos vor dem Friedhof gesehen, weil die Menschen dorthin gegangen sind und Kränze und Blumen gebracht haben. Menschen leben ohne Gott in der Finsternis. Ihnen fehlt Licht. Und dann sagt der Jesus weiter, ich bin das Licht der Welt. Das war eine Revolution, was der Herr damit gesagt hat. Ich bin das Licht der Welt. Die Juden haben oft gedacht, nur sie sind jetzt von Gott in besonderer Weise erwählt. Und der Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, nicht nur für die Juden, sondern auch für die Welt. Vielleicht denkt jemand, wenn er Welt hört, auch an einen bekannten Vers, den viele auswendig können, aber den wir trotzdem immer wieder uns auf der Zunge zergehen lassen können, um ihn im Herzen dankbar zu betrachten und anzunehmen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3, Vers 16, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit da jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Welt, die in Sünde lebt, die Menschen, die in Sünde lebt. Ich habe oft, meine Mutter ist Anfang des Jahres verstorben, aber vorher habe ich oft mit ihr über den Herrn Jesus sprechen dürfen. Und ich habe ihr einmal ein Beispiel gebracht und das war auch immer für sie eine Herausforderung. Ich war der einzigste Sohn meiner Mutter. Und um ihr diese wunderbare Aussage des Evangeliums vom Herrn Jesus deutlich zu machen, habe ich gesagt, würdest du deinen einzigen Sohn, also das war ich, opfern für böse Menschen, die sogar noch gegen dich etwas getan haben? Und meine Mutter, ihr könnt euch vorstellen, eine Mutter, die alles für ihr Kind tun würde, die sagte dann immer ganz energisch, nein, auf keinen Fall. Das konnte sie sich nicht vorstellen. Es war leider auch oft für sie eine Schwierigkeit zu verstehen, dass Gott das getan hat, dass er seinen Sohn geopfert hat. Aber genau das war der Grund für die Geburt von Jesus Christus. Er kam als Mensch in diese Welt. Er hat nie eine einzige Sünde begangen, weder in Gedanken, Worten und Werken, so wie Menschen. Zu Beginn seines Lebens wurde er in eine Krippe gelegt und im Krippenspiel oder als Weihnachtsdeko sieht eine Krippe sehr gemütlich aus. Aber ganz ehrlich unter uns, welche Frau möchte schon ihr neugeborenes Baby in einen Futtertrog legen? Schon damals gab es keinen Platz für den Herrn Jesus, in der Herberge nicht und auch damals wie heute oft nicht in den Herzen der Menschen. Nur wenige Jahre später starb der Herr Jesus an einem Kreuz. Heute oft ein Schmuck, damals ein grausames Hinrichtungsinstrument. Schuldige Verbrecher wurden gekreuzigt, um getötet zu werden. Der Herr Jesus starb dort am Kreuz, absolut unschuldig. Von der Krippe an das Kreuz ging der Herr. Und dann weiter in unserem Vers, dann heißt es hier, wer mir nachfolgt, also dem Herrn Jesus nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Eine wunderbare Verheißung. Wer mir nachfolgt, also nicht automatisch jeder, sondern wer mir nachfolgt, wer mir glaubt. Es ist ein wunderbares, großes Geschenk, wenn wir an den Herrn Jesus Christus glauben dürfen. Aber wir lesen auch von der Aufforderung, hier zum Beispiel, wer mir nachfolgt. Und Nachfolge beinhaltet zwei Punkte, die sehr wichtig zum Verständnis sind. Zunächst einmal geht es bei diesem Vers um die Errettung. Also, dass wir zu dem Herrn Jesus Christus kommen, um uns erretten zu lassen. Weil wir Vergebung brauchen, weil wir Errettung brauchen. Aufgrund unserer Schuld sind wir von Gott getrennt. Und dafür kam der Herr Jesus. Ich habe mich gestern Abend sehr gefreut über viele Begegnungen hier, als wir sehen durften, wie die Kinder schon geprobt haben für den 24. Und auf einmal fiel mein Blick auf diesen Bibelvers, Johannes 12, Vers 46. Und da habe ich gesehen, den habe ich mir auch notiert in meiner Vorbereitung, um ihn mit euch zu betrachten. Und ich lese Johannes 12, die Verse 44 bis 48. Jesus aber rief und sprach: Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht bewahrt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu erretten. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet. Das Wort, das ich geredet habe, wird ihn richten am letzten Tag. Wir brauchen Rettung. Nur Jesus kann uns retten. Dafür kam er in diese Welt. Ein Mann, den Gott gebraucht hat, um das Evangelium zu vielen Menschen weiterzusagen und den Gott auch gebraucht hat, einen Teil der Bibel aufzuschreiben, von Gott inspiriert, der heißt Paulus, der berichtet einmal vor einem König, vor König Agrippa, wie er sich bekehren durfte, also wie er umkehren durfte von seinem alten Leben, das religiös war. Paulus war ein richtig religiöser Mensch. Viele in Deutschland, auch hier dagegen, sind sehr religiös. Aber eine Bekehrung, eine Abkehr von unserem alten Leben zu dem Retter, dem Herrn Jesus Christus, die fehlt. Und Paulus berichtet eben von seiner Bekehrung im Kapitel 26 der Apostelgeschichte in den Versen 12 bis 18. Und er war unterwegs und er hat die Christen verfolgt zu dieser Zeit. Als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den hohen Priestern nach Damaskus reiste, sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die, die mit mir reisten, umstrahlte. Und als wir alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber richte dich auf und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen zu bestimmen, sowohl dessen, was du gesehen hast, als auch dessen, worin ich dir erscheinen werde, indem ich dich herausnehme aus dem Volk und aus den Nationen, zu denen ich dich sende, um ihre Augen aufzutun, damit sie sich bekehren, von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Menschen ohne Gott sind in der Finsternis. Hier und jetzt, in finsteren Taten. Einbrecher kommen oft bei Nacht, wenn sie niemand sieht. Und die Bibel spricht davon, dass nach unserem Tod uns entweder die ewige Finsternis, die ewige Verdammnis erwartet, getrennt von Gott. Wir kennen diesen Ort im Allgemeinen als Hölle, haben dabei viele falsche Vorstellungen. Oder uns erwartet die ewige Herrlichkeit bei Gott. Eins von beiden. Und nur der Herr Jesus kann uns retten, damit wir in den Himmel dürfen, weil er am Kreuz gestorben ist und da die Möglichkeit geschaffen hat, dass wir Vergebung unserer Schuld bekommen können, damit nicht wir sterben müssen, sondern er ist dafür gestorben. Es geht um ein Leben im Licht. damit wir mit ihm leben dürfen. Aber ein Problem ist, ihr Lieben, das merken wir auch am Weihnachtsmarkt im Gespräch mit Menschen, es gibt fast keine Sünder. Also es gibt sehr viele Sünder, die Bibel sagt, alle haben gesündigt. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist keiner, der gerecht ist. Alle Menschen haben gesündigt. Aber wenn du mit Menschen sprichst, nein, Sünde habe ich nicht. Und es gibt eine Geschichte, ein Beispiel, da besucht ein König ein Gefängnis. Also ein Herrscher, der viel Macht hat, auch Gefangene freizulassen. Und der hört sich so die Sorgen, die Nöte, die Lebensgeschichten der Gefangenen an. Und das ist sehr traurig. Alle dort sind unschuldig im Gefängnis. Also nach ihren Äußerungen. Die haben alle einen fairen Prozess gehabt und sind alle dort aufgrund ihrer bösen Taten, ihrer Sünden. Sünde bedeutet Zielverfehlung, dass man nicht das tut, was man eigentlich soll, um das Ziel nach Gottes Geboten oder nach menschlichen Gesetzen eben tun soll. Und die waren alle eben schuldlos im Gefängnis. Und dann kommt der König zu einem Mann und der sitzt ganz traurig in seiner Zelle. Und als der König ihn anspricht, warum er denn hier ist, da kommen ihm Tränen in den Augen. Und er sagt, ich habe so viel Böses getan in meinem Leben. Mir tut das alles so, so leid. Ich habe so vielen Menschen Böses getan, meine Eltern enttäuscht. Ich bin wirklich zurecht hier. Und ich möchte ja ein anderes Leben leben, wenn ich sein kann. Dann sagt der König, du bist sofort entlassen. Also du bist frei, du darfst aus dem Gefängnis hinausgehen, denn du bist hier an einem absolut falschen Ort. Um dich herum sind nur unschuldige Menschen und du bist der Einzige, der hier wirklich etwas Böses getan hat und hast es erkannt. Du bist frei. Wenn wir erkennen dürfen, dass wir gesündigt haben, dass wir die Herrlichkeit bei Gott nicht erreichen, so wie wir sind, und wir gebraucht haben, wir es nötig haben, dass Jesus in diese Welt gekommen ist und am Kreuz gestorben ist, mein Platz wäre dort gewesen. Ich spreche viel mit Menschen über den Herrn Jesus und ich sage sehr, sehr oft, mein Platz, mein gerechter Platz wäre dort am Kreuz gewesen und dann die ewige Trennung von Gott. Aber Jesus ist dort an meiner Stelle gestorben. Und wenn man das anerkennt und zu dem Herrn kommt mit seiner Schuld, dann passiert etwas ganz Wunderbares. Wir haben von Geburtstagskindern gehört. Und wenn ich mich vorstelle, zum Beispiel in einer Jugendgruppe, wenn ich dort predige, dann sage ich mal, mein Name ist Wolfgang, ich bin 33 Jahre alt. Dann lächeln manche etwas höflich, manche verstehen das auch sofort. Also ich bin biologisch 59, ich bin also 1960 geboren, aber vor 33 Jahren wurde ich gerettet, da bin ich wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und darum ist das wirklich ein wunderbarer Neubeginn, wenn man zum Herrn Jesus kommt. Und bei mir ist sofort nach meiner Bekehrung ganz viel passiert, aber eine Sache möchte ich euch erzählen. Ich hatte immer Angst vor dem Tod. Ich konnte mir nicht vorstellen, eines Tages ist Wolfgang nicht mehr da. Ganz riesengroße, gewaltige Angst. Und als ich so 6, 7, 8, 10 war, da kann ich mich daran erinnern, dann lag ich im Dunkeln in meinem Bett, in der Finsternis. Und dann kamen Gedanken über den Tod. Und dann habe ich alle Konzentration aufgewandt und mir eine Frage überlegt an meine Eltern, die mir quasi eine Rechtfertigung gibt, in das Wohnzimmer zu gehen, wo Licht ist, sie etwas zu fragen, dass sie nicht gleich sagen, du sollst doch schlafen, dass ich ein bisschen Licht habe und meine Gedanken von der Finsternis, vom Tod abgelenkt werden. Die Angst vor dem Tod hatte ich bis zum Tag meiner Bekehrung. Leider habe ich nicht so gelebt. Also ich habe geraucht sehr stark und das ist ja nicht gerade gesundheitsfördernd. Aber die Angst vor dem Tod, die war da. Und absolut sofort mit der Bekehrung wusste ich, wenn ich sterbe, werde ich bei Gott sein, bei Jesus Christus. Also wir hatten gelesen, die Verheißung, wer mir nachfolgt, der zum ersten Mal zum Herrn Jesus kommt, der um Vergebung für seine Sünden bittet, der bekommt dieses Licht des Lebens. Aber dann geht es im zweiten Punkt darum, dass man dem Herrn Jesus nachfolgt in seinem Alltagsleben. Und da möchte ich zum Abschluss noch kurz drei Gedanken mit uns zusammenfassen als Ermutigung, wie wir dann, wenn wir gerettet sind, nach unserer Errettung mit dem Herrn hier auf der Erde leben. Wer ihm nachfolgt, der lebt hoffentlich verändert. Und ich hatte schon vom ersten Johannesbrief etwas vorgelesen. Und der erste Johannesbrief, der zeigt uns, wie Christen normalerweise leben. Und er malt dabei ganz bewusst schwarz und weiß. Ein Christ kann fallen, aber er steht wieder auf. Und ein sehr bewegender Vers steht im Kapitel 2, Vers 1. 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies. Also Johannes schreibt an Christen, die Errettung von Jesus, der am Kreuz gestorben ist, schon angenommen haben. Ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter, einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Ist das nicht eine bewegende Aussage? Hier steht nicht, wenn jemand gesündigt hat und wieder umkehrt, um Vergebung gebeten und Buße getan hat. Das sollen wir alles tun. Aber hier steht, wenn jemand gesündigt hat, bereits dann haben wir einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und als der Jesus auf der Erde war, konnten die Menschen den Herrn Jesus sehen und ihm nachfolgen. Ganz sichtbar. Der Jesus ist vorgegangen und die Menschen sind ihm hinterhergegangen. Wie geht das für uns heute? Ebenfalls sehr, sehr konkret. Und ich habe dazu drei Beispiele. Und ganz wichtig, ihr Lieben, diese Beispiele sind jetzt für uns nach unserer Bekehrung zu ihm. Bitte versucht nicht, ohne eine Bekehrung, eine Umkehr vom alten Leben zu Jesus Christus, einfach ein frommes Leben zu führen. Es ist gut und richtig, Gottes Gebote zu halten. Aber wir sollen nicht nach außen einen frommen Schein nur aufrechterhalten und sagen, ich lebe ja auch wie Jesus. Sondern nach unserer Errettung ist er unser Herr geworden, unser Retter und auch unser Herr. Und wir möchten ihm nachfolgen. Und drei konkrete Beispiele zum Schluss. Erstens, wir sollen und dürfen unser Kreuz auf uns nehmen. Markus Kapitel 8, die Verse 34 bis 37. Und als er, also der Herr Jesus, die Volksmenge samt seinen Jüngern herausgerufen hatte, sprach er zu ihnen: Wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verlieren wird, um meinet und des Evangeliums willen, wird es erretten. Denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine Seele einbüßte? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld geben für seine Seele? Diese Verse weisen uns auch darauf hin, wie kostbar die Errettung ist. Und ich hatte mal einen Studenten aus Japan zu Besuch, einige Male bei mir in der Wohnung, und wir haben über den Herrn Jesus gesprochen. Und er war sehr materialistisch denkend und eingestellt. Und ich hatte ein Bild an der Wand mit dem Vers 36. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine Seele einbüßt? Und ich hatte eine sogenannte Pusteblume, also einen Löwenzahn mit den Samen, die dann eben vom Wind in alle Richtungen getragen werden konnten und manchmal von überwiegend Kindern in alle Richtungen gepustet worden sind. Das ist also ein Zeichen für Vergänglichkeit, ja? Ein schönes Gebilde der Schöpfung. Und einmal pustet man und ein grüner Stängel bleibt übrig. Und ich habe diesem japanischen Studenten diesen Vers auf Englisch übersetzt. Japanisch ging bei mir leider nicht. Aber auf Englisch konnten wir uns gut unterhalten. Und jedes Mal, wenn er zu mir kam, hat er diesen Vers ganz herausfordernd angestarrt. Das hat ihn richtig herausgefordert, an ihm gearbeitet, weil er kannte etwas anderes. Aber in diesem Bild heißt es, der nehme sein Kreuz auf sich. Und stell dir das bitte mal ganz bildlich vor. Beim Kreuz hat man, wie wir heute wissen oder davon ausgehen, nicht das ganze Kreuz getragen. Die Verurteilten mussten, wie auch der Herr Jesus, ihr Kreuz zum Hinrichtungsort tragen. Und man hat den Oberbalken bekommen. Das andere wäre wahrscheinlich zu schwer gewesen. Und hatte den Oberbalken quasi auf sich hinten drauf. Und stell dir mal vor, du läufst jetzt mit einem Kreuz herum. Du kannst in viele Türen nicht mehr hineingehen. Zum Beispiel in die schlechte Bar, wo du immer hineingegangen bist und Alkohol getrunken hast und andere Dinge getan hast. Man kommt einfach nicht durch die Tür durch. Nimm das als Bild mit. Und Kreuz ist ein Hinrichtungsort. Der alte Wolfgang ist gestorben vor 33 Jahren. Das dürfen wir uns vor Augen malen, wenn wir Christen sind, wenn wir errettet sind, wenn wir ein neues Leben bekommen haben. Ich war früher freiberuflich tätig und ich habe mich um die rechtlichen Dinge gekümmert. Und dann habe ich einmal gelesen über die rechtliche Situation eines Freiberuflers. Da hieß es, die Tätigkeit des Freiberuflers endet mit dem Tod des Freiberuflers. Logisch, oder? Dann kann man ja nicht mehr tätig sein. Nimm dieses Beispiel in den Alltag, wenn du in Gefahr bist, zu sündigen. Zweitens, die Liebe zu anderen Christen ist ein Zeichen der Nachfolge. Johannes 13, Vers 34 und 35, der Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ist das nicht schön, wenn man in dieser engen Gemeinschaft mit dem Herrn, auch in dieser engen, nicht einengenden, aber engen Gemeinschaft mit Geschwistern lebt? Und das ist eine Entscheidung zunächst einmal, dem Herrn Jesus nachzufolgen, das zu tun, was er möchte, aber Gefühle können dann folgen. Ein wahres Beispiel, ein Christ sagt zu einem anderen Christen, ich nenne keine Namen, aber es ist wirklich so geschehen, ein Christ kommt zu einem anderen Christen und sagt, Entschuldigung für meine Worte gestern. Am Abend vorher sind da wohl einige unschöne Worte gefallen und der andere Christ sagt, was meinst du? Ist das nicht wunderbar? Der Christ war gestorben und hat es gar nicht an sich herangelassen. Und wenn er doch irgendwas gehört hat, hat er sofort vergeben und nichts war zwischen den Geschwistern. Und drittens, dem Herrn Jesus nachfolgen bedeutet auch Leid ertragen. 1. Petrus 2, die Verse 21 bis 24. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt, der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden, der Gescholte nicht widerschallt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen, haben wir auch schon von gelesen, im Jesaja 53, ihr heil geworden seid. Vers 24, also, dass der Herr unsere Sünden auf dem Holz getragen hat, können wir nicht tun, aber er ist ein wunderbares Beispiel dafür. Leid ertragen, nicht zurückschelten, auch wenn wir scheinbar im Recht wären. Der Herr Jesus war immer im Recht oder wäre immer im Recht gewesen, aber er hat es nicht getan. Ein letztes kurzes Beispiel dazu. Kurz nach meiner Bekehrung, wie gesagt, 33 Jahre her, da gab es noch keine Navigationsgeräte, wie man sie heute hat. Und ein bekannter Christ war gerade in Hamburg und der hatte einige Wege zu erledigen und ich durfte ihm Navi sein, also im Auto auf dem Beifahrersitz sitzen und ihm sagen, wo er überall hinkommt. Und der hat sich dann am Hamburger Hauptbahnhof falsch hinter andere Autos gestellt und sein Auto dort geparkt, um etwas zu erledigen. Ein Autofahrer, der jetzt hinausfahren wollte, konnte das nicht. Und er hat eben diesen reifen Christen gescholten, also mit ihm geschimpft, dass er eben ihn behindert hat. Und ihr Lieben, ich war richtig überrascht. Dieser reife Christ, der konnte auf einmal schimpfen. Der hat Worte verwendet, wo ich mir nach meiner Bekehrung gesagt habe, Wolfgang, diese Worte möchtest du nicht mehr sagen. Die hast du viel zu oft gesagt, die willst du nicht mehr sagen. Die sind bei dem so herausgesprudelt. Und der hat den unschuldigen Autofahrer beschimpft. Das ist mir noch bis heute sehr gängig vor Augen. Und das ist schade, ich bin traurig. Ich sage auch den Namen nicht, aber ich finde das traurig, dass das eben passieren kann. Aber wir dürfen umkehren, um Vergebung bitten, weil wir gerettet sind. Und dann eben auch in diesem Punkt den Herrn nachfolgen. Ich komme zum Schluss und fasse noch einmal kurz zusammen und gebe noch jedem von uns etwas zum Nachdenken mit. Wir haben über die Aussage des Herrn Jesus nachgedacht, ich bin das Licht der Welt. Er trug am Kreuz die Strafe für sündige Menschen und war dafür von Finsternis umgeben. Markus 15, Vers 33, der Jesus hängt am Kreuz, spricht davon. Und als die sechste Stunde gekommen war, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. In dieser Zeit wurde die Sünde, davon gehen wir aus, auf den Herrn Jesus gelegt. Gottes gerechtes Gericht, damit wir Freiheit haben können. Der Herr hat Finsternis erduldet, um unser Licht zu sein. Und es gibt hier zwei Menschengruppen heute Morgen. Also erstmal eine Menschengruppe, wir sind alle Menschen. Die zweite Einteilung, es gibt Menschen, die gerettet sind und Menschen, die noch nicht gerettet sind. Wenn du zu der Gruppe gehörst, die noch nicht gerettet sind, dann denke darüber nach, ob du zu dem Herrn Jesus kommst und du Buße tun möchtest und ob du das Licht des Lebens haben möchtest, ob du Vergebung deiner Schuld haben möchtest und bereit bist, umzukehren von deinem alten Leben und dir neues Leben schenken zu lassen. Wenn du dich schon mal bekehrt hast irgendwann, aber zurzeit in der Finsternis umhergehst, dann darfst du zurückkommen. Einige sagen dazu, neu aufmachen. Und drittens, ich denke und ich weiß, ich kenne viele von euch persönlich, viele folgen dem Herrn nach. Man fällt mal, aber man folgt dem Herrn nach. Dann lasst uns ihm weiter nachfolgen und in seinem Licht leben. Amen.